Wir haben zu reden. Der Allgäu-Hit Sonntag mit Norbert Kolz.
Guten Morgen, ich begrüße Sie. Hier ist wieder der Sonntag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute sprechen wir über ein Thema, das oft erst dann ins Bewusstsein rückt, wenn man plötzlich selbst betroffen ist. Betreuung. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Wer übernimmt die Verantwortung, wenn jemand seine Angelegenheiten nicht mehr alleine regeln kann? Und welche Herausforderungen bringt das mit sich für die Betroffenen, aber auch für die Betreuer? Rund 1,3 Millionen Menschen in Deutschland stehen unter Betreuung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Unfall, Krankheit, fortgeschrittenes Alter oder auch emotionale Erkrankungen. Doch wie funktioniert das Betreuungssystem? Wo liegen die Schwierigkeiten? Und welche Unterstützung gibt es für Betreuer und Betreute? Diese und viele weitere Fragen wollen wir heute klären. Mit spannenden Gästen und hoffentlich auch mit Ihnen. Ich freue mich gleich auf Daniel Notz und Corinna Rechtsteiner von der Caritas in Lindau. Und damit nochmal einen wunderschönen guten Morgen an diesem Sonntag hier bei Radio Allgäu-Hit in unserem Sonntag. Rund 1,3 Millionen Menschen in Deutschland stehen unter Betreuung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Unfall, eine Krankheit, fortgeschrittenes Alter oder auch emotionale Erkrankungen. Doch wie funktioniert das Betreuungssystem? Wo liegen die Herausforderungen und welche Unterstützung gibt es für Betreuer und Betreute? Diesen und vielen weiteren Fragen wollen wir uns heute widmen. Und ich freue mich auf Daniel Notz und Corinna Rechtsteiner von der Caritas Lindau, die uns Einblicke in ihre Arbeit geben werden. Beide gehören zum Betreuungsverein der Caritas in Lindau. Ich sage ganz allgemein schönen guten Morgen zunächst einmal.
Guten Morgen, Kunz.
Schön, dass wir hier sein dürfen. Herr Notz, ich fange so an. Zum Schluss der Anmoderation habe ich gesagt, Sie gehören zu dem Betreuungsverein der Caritas. Was ist ein Betreuungsverein?
Ein Betreuungsverein ist ein Verein, der staatlich anerkannt ist, der dazu da ist, zum einen rechtliche Betreuungen zu führen, also für Menschen mit Erkrankungen oder Behinderungen, die ganz oder zum Teil ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst besorgen können. Das ist eine wichtige Aufgabe unseres Betreuungsvereins. Und die weitere Aufgabe von uns ist es auch, die vielen ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer zu unterstützen, zu begleiten, fortzubilden und zu beraten.
Ich frage da immer abwechselnd und wer meint, der andere müsste das dann beantworten, dann geben Sie es dann gerne weiter. Ist das ein privater Verein? Ist das ein eingetragener Verein? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist auf jeden Fall ein eingetragener Verein.
Der sich außerhalb der Caritas hier gebildet hat oder wo die Caritas gesagt hat, ihr könnt euch hier integrieren, oder ist das Teil der Caritas, Herr Notz?
Der Betreuungsverein ist Teil der Caritas, also der Betreuungsverein besteht innerhalb des Caritasverbands Lindau.
Wenn wir uns den Begriff, das müssen wir zu Beginn, aber nur ganz kurze Ausführungen bitte, wenn wir uns einmal diesen Begriff der Betreuung einmal anschauen, die rechtliche Betreuung, was bedeutet das in Kurzform?
Die rechtliche Betreuung dient der Unterstützung und dem Schutz erwachsener Menschen, die aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung ihre rechtlichen Angelegenheiten ganz oder auch zum Teil nicht mehr selber erledigen können.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Weil Sie haben ausdrücklich gesagt, der erwachsenen Menschen. Also Kinder können nicht dazu gehören, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, weil ganz einfach hier die Betreuung durch die Eltern gegeben ist.
So ist es. Die Kinder sind die gesetzlichen Vertreter, die Eltern sind die gesetzlichen Vertreter ihrer Kinder, bis diese das 18. Lebensjahr erreichen. Und wenn die Kinder zum Beispiel aufgrund einer Behinderung dann weiterhin Hilfe benötigen, dann muss ein Betreuer bestellt werden. Das können dann auch die Eltern sein, die zum Betreuer bestellt werden.
Ohne dass wir jetzt so in dieses Juristische reingehen, die juristische Rechtsgrundlage hat die Betreuung wo?
Die Betreuung ist geregelt im Bürgerlichen Gesetzbuch, im dritten Teil des BGB, ab § 1814.
Das ist der rechtliche Teil. Es gibt ja aber die tatsächliche Betreuung. Also das ist dann das, was die Caritas macht, dass hier Menschen da sind für Menschen, die nicht in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu bestimmen. Ist das so richtig?
Das ist richtig, genau.
Und in diesem Teil, da war noch ein Begriff, da darf ich dann drüber gehen, zur Frau Rechtsteiner, dass hier auch von Ihrem Kollegen, dem Daniel Notz von der Caritas in Lindau, wurde von Ehrenamtlichen gesprochen. Gibt es dann neben den Ehrenamtlichen auch Hauptamtliche? Wie ist das aufgeteilt?
Genau, es gibt Berufsbetreuer und es gibt ehrenamtliche Betreuer. Wir kümmern uns aber eher um die ehrenamtlichen Betreuern und haben da auch Unterstützungsangebote für diese.
Aber zwischen den beiden muss es ja doch eine Unterscheidung geben. Dürfen die Ehrenamtlichen auch das alles, was ein Hauptamtlicher darf?
Also die Hauptlast der gesetzlichen Betreuung wird ganz klar innerhalb der Familie getragen. Also dass zum Beispiel Kinder zum Betreuer bestellt werden für ihre älter gewordenen Eltern oder auch eben Eltern für ihre behinderten Kinder, die jetzt volljährig geworden sind. Daneben gibt es auch Menschen, die ehrenamtlich Betreuung führen für fremde Personen. Auch das haben wir. Und da sind wir auch immer auf der Suche nach Menschen, die sich für so ein Ehrenamt interessieren. Aber es gibt auch berufliche Betreuer, also Betreuer, die dafür auch bezahlt werden letztlich, die eine Vergütung bekommen. Das sind vorwiegend dann freiberuflich tätige Menschen, ganz oft von der Ausbildung her Sozialarbeiter oder auch manche Rechtsanwälte können das tun.
Soweit dazu, wir kommen wieder zu etwas Musik, damit wir in den Text nicht so lang werden. Ich hatte es vor Beginn der Sendung dann schon gesagt. Wollen wir uns nach der Musik Daniel Notz und Corinna Rechtsteiner von der Caritas in Lindau und dem Betreuungsverein darüber unterhalten, dass es ein Irrglaube ist, dass die Eltern zum Beispiel der Meinung sind, dass die Kinder immer automatisch die Betreuer sind. Das, glaube ich, sollte man vielleicht hier nochmal vielleicht genauer besprechen. Bis gleich. Also ich glaube, es ist ein Thema, mit dem sich die meisten nicht auseinandersetzen. Vor allen Dingen in einer Zeit, wenn es einem ja noch gut geht. Ja? Wir wollen im Sonntag von Radio Allgäu an diesem Sonntagvormittag uns mit dem Thema Betreuung in Anführungsstrichen, alles was damit zusammenhängt, wollen wir uns unterhalten, informieren, gemeinsam mit Daniel Notz und Corinna Rechtsteiner von der Caritas in Lindau. Sie gehören zum Betreuungsverein, in dem viele Ehrenamtliche tätig sind. Bevor wir zu der eigentlichen Frage, die ich vor der Sendung, vor der Musik formuliert hatte, Frau Rechtsteiner, in diesem Betreuungsverein ist die Zahl der Ehrenamtlichen aber größer als die der Hauptamtlichen ist?
Also für die Begleitung unserer ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer bin hauptsächlich tatsächlich ich zuständig. Ja, die sind weitaus größer. Also wir sind jetzt eigentlich nur zu zweit hier, die Frau Rechtsteiner und ich, die hauptberuflich hier im Verein Betreuungen führen. Wir bekommen jetzt demnächst noch Verstärkung durch eine neue Mitarbeiterin. Aber wir begleiten so etwa 80 bis 100 Leute, die wir in der Liste haben, denen wir unser Unterstützungsangebot unterbreiten. Das sind also dann die ehrenamtlich Tätigen.
Also im Moment noch zwei Personen für 100 Leute?
Nein, wir selber, also wir im Verein hauptamtlich führen etwa 50 Betreuungen derzeit, hier zu zweit praktisch. Und die Zahl der ehrenamtlich Begleiteten, die können wir gar nicht genau nennen, weil wir da keine Statistik haben. Es ist eben so, wir bekommen vom Landratsamt mitgeteilt, wenn jemand zum ehrenamtlichen Betreuer bestellt wurde für eine Person. Und die bekommen dann von uns ein Infoschreiben, werden informiert über unsere Unterstützungsangebote. Aber wer sich dann bei uns letztlich meldet und das auch dann bei uns wahrnimmt, das ist natürlich freigestellt.
Also das beruht an der Freiwilligkeit, wenn man sich dann bei Ihnen dann meldet. Zu der Frage vor der Musik, die Kinder merken, dass die Eltern nicht mehr alleine dann leben können und gehen dann in eine Betreuung über. Das ist ja etwas, was sich so unterschwellig zunächst einmal abspielt, was aber nicht zwingend die Kinder sein müssten, wenn es vielleicht aufgrund eines leider Gottes schlechten Verhältnisses zwischen Eltern und Kindern, Frau Rechtsteiner, dann so ist, können die Eltern, sofern sie dazu noch in der Lage sind, auch eine andere Entscheidung treffen?
Genau, die können sich an die Betreuungsbehörde wenden und dort wird dann geprüft, wer denn dafür zuständig sein kann. Also erst werden immer die Ehrenamtlichen geschaut, kann das da jemand übernehmen, dann die Berufsbetreuer und dann sind wir als Vereinsbetreuer noch übrig, die natürlich dann auch solche Fälle annehmen können.
Herr Notz, sollten sich alle, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn man noch in guten Zeiten noch gesund ist, sollte man sich Gedanken darüber machen und gerade auch die Betreuungsfrage, Betreuungsentscheidung, sollte man die in irgendeiner Form festhalten. Vielleicht damit verbunden auch die Abgrenzung zwischen der gesetzlichen Betreuung, die haben Sie uns schon genannt, einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung. Wie schlagen Sie vor, sollte der Weg sein?
Also es ist tatsächlich so, dass eine rechtliche Betreuung, also eine vom Gericht eingerichtete Betreuung, nur das letzte Mittel sein sollte. Eine Betreuung wird nur eingerichtet, wenn keine anderen Hilfen vorhanden sind, die dem Menschen genauso gut helfen. Ein ganz wichtiger Punkt ist da die Vorsorgevollmacht. Die Vorsorgevollmacht ist eine Vereinbarung privatrechtlicher Natur zwischen zwei Menschen, die dann bevollmächtigt werden, die Vertretung zu übernehmen, wenn der Fall eben notwendig wird.
Also wenn ich kurz reingehen darf, wenn die Eltern zum Beispiel in dieser Vorsorgevollmacht dann eben festlegen, falls dieser Fall einmal eintreten sollte, dann wollen wir, dass Sohn und Tochter gemeinsam die Betreuung übernehmen. Ist das so richtig?
Das ist genauso richtig, genau.
Das, was man in den Medien dann oft verfolgen kann, ist, da zielte eigentlich meine Frage dahin auch ab, dass nicht automatisch die Kinder immer dann im Sinne einer Vorsorge tätig sind, sondern das muss festgelegt werden, sonst könnte das gerichtlich auch anders entschieden werden. Ist das so richtig?
Das ist richtig. Der Fall der gesetzlichen Vertretung gilt tatsächlich nur für Eltern, für ihre minderjährigen Kinder. Die sind vom Gesetz her die Vertreter. Und ansonsten gibt es gesetzlich keine Vertretung von erwachsenen Menschen. Also die müssen entweder bevollmächtigt sein oder zum Betreuer bestellt sein, um vertreten zu können.
Daniel Notz und Corinna Rechtsteiner von der Caritas in Lindau zu Gast im Sonntag von Radio Allgäu an diesem Sonntagvormittag. Frau Rechtsteiner, wenn keine Patientenverfügung vorliegt, also in der zum Beispiel geregelt wird, wie vorgegangen wird, wenn man zum Beispiel unheilbar krank ist, also Maschinen abzuschalten, um das ja plakativ jetzt einmal zu formulieren. Wenn das nicht vorliegt, hat eine gesetzliche Betreuung das Recht dann dazu, gerade in diesem Bereich Entscheidungen zu treffen?
Ja und nein. Also wir müssen auf jeden Fall den Wunsch des Betreuten erforschen. Das heißt, wir nehmen Kontakt mit verschiedenen Angehörigen auf, mit Ärzten, sprechen mit allen Beteiligten und fragen nach, ob denn der Betreute davor schon mal irgendwas darüber gesagt hat. Und genau.
Das hört sich schon aufwendig an. Also da muss viel gemacht werden, um das zu ergründen. Und ergründen heißt Gründlichkeit, also da geht es um eine ganz gründliche Recherche.
Ja, weil es ist ja auch schwierig für den Betreuer einfach zu sagen, nee, die Geräte werden abgestellt, das können wir auch gar nicht einfach so. Also deswegen müssen wir gründlich sein und detailliert forschen.
Was ja unter Umständen auch ein juristisches Minenfeld sein kann, wenn man da Fehlentscheidungen dann trifft. Wir machen wieder Musik und dann geht es darum, wie kann man eine Betreuung konkret beantragen. Und das dürfte etwas sein, wo Sie mit Sicherheit tagtäglich mehr zu tun haben. Gemeinsam mit der Caritas in Lindau, dem Thema Betreuung, meine Gäste heute vom Mittag, Daniel Notz und Corinna Rechtsteiner. Ich darf die Zahl noch einmal wiederholen, die ich zu Beginn der Sendung schon gesagt habe, hier im Sonntag von Radio Allgäu an diesem Sonntagvormittag zum Thema Betreuung mit meinen Gästen Daniel Notz und Corinna Rechtsteiner von der Caritas in Lindau. Nämlich, dass rund 1,3 Millionen Menschen in Deutschland unter Betreuung stehen. Herr Notz, bevor wir zu dieser Frage der Beantragung kommen, das ist ja schon eine erschreckend große Zahl, wo man ausgehen kann davon, dass das nicht weniger werden wird.
Das ist richtig. Also in den letzten Jahren haben die Zahlen auch zugenommen. Ich denke, das hat verschiedene Gründe. Zum einen eben gesellschaftliche Veränderungen, dass also mehr Menschen, also die Menschen werden erstmal älter und brauchen dann mehr Hilfe. Dann teilweise gibt es halt nicht mehr so den Familienrückhalt von Menschen. Menschen sind oft dann auch allein oder der Partner verstirbt. Die Kinder wohnen vielleicht hunderte Kilometer weg, sind nicht vorhanden. Und das ist schon eine Sache, die also eher zunimmt.
Bedeutet das auch, dass der Betreuungszustand oder der Moment, wo man erkennen muss, dass es eine Betreuung gibt, dass der immer später festgestellt wird, weil, wie Sie gerade geschildert haben, immer mehr Menschen alleine leben, bis es dann mal jemand merkt.
Das ist auf jeden Fall schon so. Wir stellen fest, dass oftmals ist es so, dass dann, wenn wir angefragt werden, eine Betreuung zu übernehmen, oft die Not schon ganz groß ist, ne? So dass auch der Betreuer, der dann bestellt wird, also vor großen Herausforderungen steht und dann auch wichtige Dinge ganz schnell zu regeln hat.
Bleiben wir bei diesem, wenn ich fragen darf, bei diesem, genau, dem, was zu regeln ist. Kann das in einem sehr schlimmen Fall, wie Sie gerade auch angedeutet haben, so weit gehen, dass im Prinzip diese Betreuung zunächst einmal in der Entscheidung besteht, dass der unbedingt aus seiner Wohnung raus muss, dieser Mensch?
Das kann natürlich schon sein. Oft sind Menschen, wenn wir zum Betreuer bestellt werden, zum Beispiel auch noch im Krankenhaus nach einer schweren Erkrankung oder einem Unfall. und wo sich dann eben herausstellt, dass eine Rückkehr in die Wohnung vielleicht gar nicht mehr notwendig ist.
Wer entscheidet denn am Ende aber jetzt, ob jemand eine Betreuung braucht und vor allen Dingen, wie geht dann der Betreuungs-, der Antragsvorgang, wie geht der vor sich?
Eine Betreuung kann entweder die betroffene Person selber anregen oder auch jeder Dritte kann das bei Gericht anregen, dass ein Betreuer bestellt wird.
Also jedermann, ohne irgendeine verwandtschaftliche oder freundschaftliche Beziehung?
Jedermann kann das beantragen. In der Regel sind es eben ganz häufig Sozialdienste von Krankenhäusern oder auch Hausärzte oder Gesundheitsämter, die eine Betreuung anregen, aber prinzipiell kann das jedermann anregen und dann muss das Gericht tätig werden und ermitteln.
Daniel Notz und Corinna Rechtsteiner von der Caritas in Lindau zu Gast im Sonntag zu unserem Thema Betreuung an diesem Sonntagvormittag. Frau Rechtsteiner, Ihr Kollege Daniel Notz hat gesagt, dass auch die betroffenen Personen selbst manchmal zu der Überzeugung kommen, sie brauchen eine Betreuung. Aber die Zahl dürfte doch sehr klein sein. Dieses Eingestehen, ist das nicht ein Problem?
Es ist auf jeden Fall ein Problem, aber man muss dazu sagen, dass es auch nur ein gesetzlicher Betreuer bestellt werden kann, wenn die betroffene Person das auch möchte.
Ist ein Beantragungsverfahren, ist das so ein Behördenverfahren mit vielen Anträgen, mit viel Ankreuzen, mit viel Prüfen und alles, was so dazu gehört? Wir alle kennen das aus der eigenen Erfahrung mit Behörden.
Also so eine Anregung einer Betreuung ist eben ein drei- oder vierseitiger Fragebogen, wo einige Angaben gemacht werden müssen, aber es ist jetzt nicht so überaus umfangreich. Also mit diesem Fragebogen, wenn das Gericht diesen Fragebogen erhält, dann muss das Betreuungsverfahren eben eröffnet werden und dann muss das Gericht weiter ermitteln.
Bleiben wir bei dieser Familie, bei dem Ehepaar oder der einzelnen Person, Kinder sind nicht da und dann kommt das zu Ihnen. Da stellt sich ja die Frage, wie wird denn der Betreuer ausgewählt und was sind dann seine Aufgaben? Also zunächst, wie wird er ausgewählt?
Die Auswahl erfolgt eigentlich über die Betreuungsstelle. Die Betreuungsstelle ist eine im Landratsamt verortet. Die haben den Auftrag zu ermitteln, auch für das Gericht. Die müssen einen Sozialbericht anfertigen für das Gericht. Und die schlagen auch einen möglichen Betreuer vor. Also die haben da Listen, wer alles Betreuungen macht und führen dann die Auswahl.
Herr Notz, ich könnte mir vorstellen, dass gerade jetzt bei der Betreuung und der Entscheidung des Gerichts Selbstbestimmung und Schutzbedürfnis aufeinandertreffen. Zwei gegensätzliche Begriffe, die sich eigentlich beißen, sind die oft oder manchmal ein großes Problem?
Die sind oft ein Problem. Das Betreuungsrecht hat ja in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Reformen gehabt. Früher gab es noch die sogenannte Entmündigung. Da wurden diese Menschen tatsächlich entmündigt, also bis 1992 gab es das. Die Menschen durften dann große Teile nicht mehr selber entscheiden ihres Lebens, durften zum Beispiel kein eigenes Testament mehr errichten, durften auch nicht mehr wählen. Und das wurde aber alles reformiert und heute ist die Selbstbestimmung und der Wille der Menschen eigentlich so das oberste Handlungsprinzip, an das sich Betreuer richten. Also Betreuer müssen immer den Willen des betroffenen Menschen ermitteln, erforschen, im Gespräch mit ihm reden, was möchte er, und müssen dann diesen Willen auch umsetzen.
Und dabei helfen Daniel Notz und Corinna Rechtsteiner von der Caritas in Lindau. Ich bin mir im Klaren darüber, dass wir an diesem Sonntagvormittag in unserer Sonntagssendung bei Radio Allgäu ein hochemotionales Thema haben. Es geht um die Betreuung. Die Caritas in Lindau kümmert sich um dieses Thema. Daniel Notz und Corinna Rechtsteiner, meine Gäste, Sie gehören zum Betreuungsverein. Das haben wir zu Beginn dieser Sendung ja schon erklärt, was das dann konkret ist. Herr Notz, emotional zu Beginn jetzt diese Anmoderation bedeutet für mich, dass in dem Moment, wenn die Entscheidung getroffen worden ist, dass es einen Betreuer gibt für eine Person, dann ist das am Anfang immer mit Emotionalität verbunden. Da treffen ja Menschen aufeinander, die sich in der Regel oder nicht unbedingt kennen. Da könnte es sein, dass Ablehnung zum Beispiel zunächst einmal entsteht und es gibt ja auch Stigma und Vorurteile gegenüber betreuten Menschen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein weiteres Problemfeld ist oder sein könnte.
Das ist auf jeden Fall richtig. die Menschen, für die ein Betreuer bestellt werden, die wissen in der Regel erstmal gar nicht, was da auf sie zukommt. Die haben natürlich auch große Ängste und Vorbehalte. Vielleicht denken sie auch, da ist jetzt irgendjemand, der über mich bestimmen will und sagen mir will, was ich tun und lassen soll. Und das ist ein ganz großer Teil unserer Aufgabe, auch zu Beginn einer Betreuung Beziehungsarbeit mit den Leuten zu machen einfach.
Gut, aber ein Teil der bitteren Wahrheit ist ja schon, dass der Betreuer zumindest ab und zu mal sagen muss, wo es lang geht oder was soll oder was nicht soll.
Das ist auf jeden Fall richtig, wenn der Betreuer halt sieht, dass der Mensch Hilfe benötigt, die er vielleicht selber so gar nicht sieht, aber ansonsten Gefahr läuft, gesundheitlich zum Beispiel Schaden zu nehmen, dann ist es schwierig natürlich. Dann muss man versuchen, den Menschen da zu überzeugen und ihm Hilfsangebote eben vorschlagen und mit ihm sprechen und ihn versuchen zu gewinnen.
Frau Rechsteiner, ist der Beginn einer Betreuung, ist das etwas Dauerhaftes oder haben Sie schon Fälle erlebt, wo man mit einer Betreuung beginnen müssen? Und dann stellt man fest, es geht doch jetzt wieder. Wir können die Betreuung zurückziehen.
Es gibt tatsächlich solche Fälle. Gerade wenn man Betreute nimmt, die zum Beispiel einen Unverheirateten haben und einfach die Symptome besser werden können, dann passiert es natürlich schon, dass sie in 2-3 Jahren vielleicht womöglich auch schon Bereiche wieder übernehmen können und selbst irgendwann tatsächlich ohne Betreuung wieder zurechtkommen.
Das wäre, wie ich am Anfang gesagt habe, was die Gründe sein könnten, also Unfall zum Beispiel und eine Krankheit, wo sich das wieder dann bessert. Aus Ihrer Erfahrung, was sind denn die häufigsten Fälle für eine Betreuung? Ist es Demenz oder Parkinson?
Es sind auf jeden Fall viele Menschen mit einer geistigen Behinderung und auch psychischen Erkrankungen.
Herr Notz, wie gehen Sie denn mit einem Fall um, wenn jemand, der betreut wird, kategorisch sagt, ich will den nicht, ich will die nicht? Also, und die macht richtig Terror und lehnt das dann ab. Müssen Sie dann eine andere Strategie an den Tag legen?
Ja, wenn alle Versuche scheitern, mit dem Menschen irgendwie in eine Zusammenarbeit zu kommen, dann muss man das letztlich dann auch dem Gericht unter Umständen eben mitteilen, dass man die Betreuung nicht führen kann.
Aber Sie dürfen die Betreuung nicht eigenmächtig ändern?
Ich darf es nicht. Also solange ich vom Gericht zum Betreuer bestellt bin, bin ich für den Menschen zuständig. Auf Gedeih und Verderb letztlich.
Stellt man sich eigentlich bei dieser Entscheidung, also auch die Gerichte vor allen Dingen, das sind ja Leute, die haben viel mit Recht zu tun, die sitzen dann dort irgendwo an einem Schreibtisch und beurteilen ja zunächst mal nach Aktenlage dann. Denken die dann auch ein bisschen an die Gefühle der Betroffenen? Ist das etwas Empathisches, was da entschieden wird? Frau Rechtsteiner, soll ich Sie fragen da?
Auf jeden Fall. Die Betroffenen und die Betreuer selbst werden auch immer eingeladen zum Gericht. Also es wird jetzt nicht nur am Bürotisch entschieden, sondern die werden angehört und es wird einfach alles eigentlich angeschaut erstmal, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
Bleiben wir noch bei den Problemen, die entstehen können. Herr Notz, welche so aus Ihrer Erfahrung typischen Konflikte bei der Betreuung treten auf und vor allen Dingen, wie könnten die dann gelöst werden?
Ja, Konflikte treten halt auf, wenn die Menschen eigentlich Hilfe bräuchten, das selber aber nicht einsehen können. Gell? Zum Beispiel, hatte ich jetzt mal einen Fall eines noch relativ jungen Mannes, da war die Ehefrau bei mir in Beratung und der konnte nicht mehr gehen, hat aber verweigert, sich ärztlich untersuchen zu lassen. Der saß im Rollstuhl, keiner wusste eigentlich so genau warum, hat sämtliche ärztliche Behandlung verweigert. Und da stellte sich dann die Frage, ob die Ehefrau die Betreuung für diesen Mann übernehmen sollte.
Können Angehörige die Entscheidung des Gerichts bezüglich einer Betreuungsperson, können Angehörige das anfechten?
Angehörige können das anfechten, die können also einen Beschluss, einen Widerspruch machen. Ja, können die machen.
Über den das gleiche Gericht dann entscheidet oder wer macht das dann? Wer trifft dann die Entscheidung und überprüft die Entscheidung des, sag ich mal, ersten Gerichtes?
Erstmal entscheidet dasselbe Gericht nochmal und wenn dieses Gericht dem Widerspruch nicht stattgibt, dann geht die Entscheidung eine Stufe höher an das Landgericht Kempten in unserem Fall.
Wir wollen nicht nur nach der Musik, sondern dann auch nach den 11 Uhr Weltnachrichten. Kommen wir zur zweiten Stunde. Möchte ich ganz gerne mal in den Alltag hineingehen eines Menschen, der betreut wird hier bei Radio Allgäu im Sonntag, gemeinsam mit meinen heutigen Gästen Daniel Nutz und Corinna Rechtsteiner von der Caritas in Lindau. Zweite Stunde, kurz nach 11, wir haben Sie in den Weltnachrichten über das Neueste informiert, hier bei Radio Allgäu. Noch eine Stunde Sonntag an diesem Sonntag. Es geht um das Thema Betreuung, ein sehr emotionales Thema, das viele Menschen in Deutschland, 1,3 Millionen derzeit, Pi mal Daumen, sind davon betroffen, aber mit steigender Tendenz. Norbert Kolz begrüßt nochmal seine Gäste, das sind zum einen Daniel Nutz und zum anderen Corinna Rechtsteiner von der Caritas in Lindau. Vor den Weltnachrichten, am Ende der ersten Stunde, habe ich gesagt, dass wir einmal jetzt wissen wollen, wie sieht so ein Alltag aus? Wie beginnt das? Wie fängt ein Betreuer zum Beispiel an? Das macht die Corinna Rechtstein an dieser Stelle.
Genau, also zuallererst ist immer ein Kennenlerngespräch. Das findet aber zum Teil auch schon vor der Betreuerbestellung statt, dass der Betreute selbst sich auch einfach entscheiden kann, okay, kommt er mit dem Betreuer auch klar? Der Betreuer muss sich einen Überblick über die ganze Lebenssituation verschaffen und das klappt am besten im persönlichen Umfeld, also wenn man den Betreuten dann in der Wohnung oder im Heim besucht. Nach Möglichkeit werden wir dann mit den Betreuten erstmal Ziele besprechen, was muss man kurzfristig ansehen, was ist mittelfristig und auch was langfristig ist. Und das Wichtigste ist dann eigentlich erstmal alle relevanten Kontakte anzuschreiben, wie alle Ärzte, Behörden, Krankenkassen und auch alle Gläubiger. Und dann müssen wir als Betreuer schauen, okay, welchen Bereich haben wir überhaupt vom Betreuten? Und dann sind natürlich immer andere Sachen auch zu regeln. Sagen wir haben die Vermögenssorge, müssen wir erstmal Kontakt mit den Banken aufnehmen. Welche Konten existieren? Gibt es auch Gelder im Ausland oder sonstige Vermögenswerte wie ein PKW oder so, genau.
Habe ich das richtig verstanden, dass Sie dann in dem Falle auch dafür sorgen müssen, dass Sie den Zugriff auf die Finanzen, sprich Konten, haben müssen?
Ja, wir müssen mit den Banken ins Gespräch gehen und müssen uns darum kümmern, dass wir einen Zugang dazu haben.
Aber wenn die betreute Person aufgrund von Demenz nicht mehr in der Lage ist, diese Entscheidung selbst zu treffen, gegenüber den Banken muss man ja oft mit Unterschriften bestätigen, dass man damit einverstanden ist. Was ist dann?
Wir haben ja einen Betreuerausweis, den zeigen wir vor und dann werden uns die Banken auch einen Zugang verschaffen zu den Konten.
Und Herr Nutz, gerne, Sie können gerne reingehen, wenn Sie an dieser Stelle noch möchten.
Wenn eben der Aufgabenkreis der Vermögenssorge angeordnet wurde in der Betreuung, dann ist es für die Bank eben die Bestätigung, dass wir berechtigt sind, auch Bankangelegenheiten zu regeln.
Dann lassen Sie uns, Herr Nutz, nochmal zurückkommen. Ich sage es mal, dieses Urteil, diese Entscheidung des Gerichtes, da wird die Art und der Grad der Betreuung wird festgelegt.
Das ist richtig. Eine Betreuung wird immer nur angeordnet für bestimmte Aufgabenbereiche und das Gericht entscheidet, welche Aufgabenbereiche das sind. Also die Aufgabenbereiche werden auch zugeschnitten auf die Bedürfnisse, die eben der Mensch hat, die regelbedürftig sind. Das kann sein, die Vermögenssorge, also die Regelung der Finanzen, zum Beispiel Gesundheitssorge, die Organisation der ambulanten Versorgung, Behördenangelegenheiten und manch anderes mehr.
Ich habe das mit dem Geld, mit der Bezahlung nicht vergessen, da komme ich dann gleich dazu, wenn ich nochmal zurückkommen darf, dann eben zu dieser Betreuung in der Definition und im Umfang, was die Betreuung dann umfasst, die am Anfang vielleicht minimal sein kann. Wenn der Betreuer dann merkt, dass sich die Situation verschlimmert, dann muss er eben durch eine Berichtspflicht, dann darf auch der Betreuer entscheiden, ich brauche hier mehr Befugnisse.
Genau, wir können immer einen Antrag beim Betreuungsgericht stellen und einen weiteren Bereich eben beantragen. Dazu wird dann der Betreute selbst auch nochmal angehört und dann entschieden.
Bezahlung hatte ich dann gesagt. Die hauptamtlichen Betreuer, die werden bezahlt?
Genau, ja.
Auf welcher Grundlage? Gebe ich zum Herrn Nutz jetzt rüber an dieser Stelle?
Da muss man unterscheiden, ob die betreuten Menschen mittellos sind oder vermögend. Da gibt es also bestimmte Grenzwerte. Wenn die Menschen mittellos sind, werden wir aus der Justizkasse vergütet. Da gibt es also bestimmte Fallpauschalen, die wir dann gegenüber dem Gericht einfach zur Abrechnung bringen. Und vermögende Betreute müssen die Betreuung auch dann tatsächlich auch selber bezahlen. aber dann auch auf Beschluss des Gerichts. Also wir müssen dann einen Vergütungsantrag ans Gericht stellen. Das Gericht prüft, ob unsere Abrechnung korrekt ist. Und wenn wir die Vermögenssorge haben, dann bekommen wir praktisch die Erlaubnis, unsere Vergütung aus dem Vermögen des betroffenen Menschen entnehmen zu dürfen.
Ich bin jetzt etwas überrascht, lassen Sie mich etwas hart formulieren. Das heißt also, eine Zwangsbetreuung per Entscheidung eines Gerichtes führt dann in der Folge bei einer vermögenden betreuten Person dazu, dass sie das aus eigener Tasche auch noch bezahlen muss.
Das ist richtig, wobei es Zwangsbetreuungen so in der Form eigentlich nicht gibt, weil eine Betreuung nur eingerichtet werden darf, wenn der betroffene Mensch seinen Willen frei bilden kann und der Betreuung zustimmt.
Okay, dann hat er sich entschieden dafür, er sagt, ich brauche das, ich will das, und dann muss er dann dafür dann auch bezahlen. Kurz vor der Musik, Frau Richtsteiner, nochmal zur Bezahlung, jetzt nicht bei den Hauptamtlichen, sondern bei den Ehrenamtlichen.
Die Ehrenamtlichen haben eine Jahrespauschale, also die sogenannte Ehrenamtspauschale.
Die am Ende dann eine kleine Entschädigung dafür ist, dass diese Menschen ihre private Zeit für so ein wichtiges Amt zur Verfügung stellen. Heute Vormittag haben sich zwei zur Verfügung gestellt für dieses Interview. Sie kommen von der Caritas in Lindau, Daniel Nutz auf der einen und Corinna Richtsteiner auf der anderen Seite. Ein Thema, das die Politik bewegt und bewegen muss, denke ich, in den nächsten Jahren. Die Politik muss darüber nachdenken, auch was das Betreuungsrecht anbetrifft. Davon bin ich zutiefst überzeugt, denn das ist sicher ein Problemfeld, was auch politisch durchaus gewisse Herausforderungen an den Tag legt. Da möchte ich jetzt ganz kurz zu Daniel Notz, einer meiner Gäste, und Corinna Richtsteiner von der Caritas in Lindau übergehen zu einem Leben mit Betreuung und auch die Wirkung auf das Umfeld. Also nicht nur auf die eigenen Kinder, sondern insgesamt auf die Gesellschaft, auf die Freunde, auf die Bekannten, auf das Leben insgesamt, das man bisher geführt hat. Herr Notz, stellen Sie da fest, dass das schon eine arge Belastung sein kann?
Das kann durchaus natürlich eine Belastung sein. Wir müssen auch immer überlegen, zusammen mit den betreuten Menschen, was die sich wünschen, inwieweit wir deren Angehörige und Bezugspersonen in unsere Arbeit und unsere Entscheidungsprozesse mit einbinden. Da sind wir natürlich immer froh, wenn Angehörige vorhanden sind, die uns da auch unterstützen und ja, wir gut mit denen zusammenarbeiten.
Es gab 2023 eine Betreuungsrechtsreform. Da werden Sie sich gut dran erinnern. Grenzen Sie mal nochmal ab, was war vorher und was war neu danach?
Ja, also wie bereits gesagt, bis 1992 war noch diese Entmündigungsgeschichte. Dann gab es die erste Reform. Der Unterschied jetzt 2023, was da reformiert wurde, ist nochmal, dass die Selbstbestimmung einen ganz großen Stellenwert bekommen hat, dass also der Wille des betreuten Menschen für den Betreuer ja wirklich die Handlungsmaxime ist. Also der Wunsch und Wille des Betreuten ist für den Betreuer Gesetz. Außer es ist so, dass der betreute Mensch durch das, was er möchte, sich selber gesundheitlich oder auch sein Vermögen massiv gefährden würde. Dann hat es seine Grenzen.
Das, was Sie gerade so fast schon ein bisschen formell gesagt haben, spiegelt sich das dann in der Wirklichkeit des Alltags wider oder sind es nicht zugleich auch die Problemfelder?
Das sind natürlich dann auch die Problemfelder. Manchmal zum Beispiel bei psychisch erkrankten Menschen ist es so, dass sie sich durch ihre Erkrankung oder ihr Verhalten, das sie dann halt, weil sie krank sind, zeigen, gesundheitlich gefährden. Aber eben auch aufgrund der Erkrankung können sie das selber nicht erkennen. Und das sind wirklich die schwierigen Fälle, wo dann ein Betreuer eben entscheiden muss, ob er zum Beispiel bei Gericht auch beantragen muss, dass der betreute Mensch unter Umständen auch gegen seinen Willen in eine Krankenhausbehandlung kommen muss. Aber das geht dann eben nur in Zusammenspiel mit dem Gericht, das das genehmigen muss. Das wäre jetzt so ein Extremfall, was natürlich schon in der Praxis immer mal wieder auftreten kann.
Nächste Frage könnte ein bisschen pikant sein. Sie müssen ja mit den Gerichten zusammenarbeiten. Sind Sie denn immer mit allen Entscheidungen der Gerichte einverstanden?
Nicht immer, auf jeden Fall. Aber also wir haben das Glück, hier im Landkreis Lindau eigentlich sehr gut mit dem zuständigen Richter und auch mit den Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern zusammenzuarbeiten. Wir hier haben einen kurzen Draht auch in die Gerichte. Man kann den Richter durchaus auch im Büro mal anrufen, mit dem sprechen und so Sachen auf dem kurzen Weg auch mal besprechen. Also wir haben da eigentlich recht gute Erfahrungen. Da gibt es auch ganz andere, schlechtere Erfahrungen in größeren Städten, wo das alles eben, wo man sich nicht mehr so kennt, eben auch untereinander. Hier im Landkreis kennt man sich untereinander, jeder, der mit Betreuungsrecht zu tun hat.
Wobei wir an dieser Stelle natürlich ein bisschen vorsichtig sein müssen, dass wir jetzt nicht hier den Eindruck hinterlassen, also so in der Provinz, dass hier gemauschelt wird, weil Sie das in der Abgrenzung zu den großen Städten, das bedeutet das nicht, sondern man kennt sich ganz einfach und kann mal zum Telefonhörer greifen, kann telefonieren, aber es wird auf beiden Seiten, wird auf Grundlage von Recht und Gesetz vor allen Dingen und natürlich im Hinblick auf den Betreuten werden Entscheidungen getroffen oder verändert.
Ja, selbstverständlich. Also Recht und Gesetz müssen immer beachtet werden, natürlich.
Das wollte ich jetzt nur am Ende des ersten Takes noch dazu sagen, nicht, dass es da heißt, habt ihr das gehört, da wird gemauschelt. Dann. Also das auf Nein.
Nee, ich meinte jetzt einfach, dass es einfacher ist, einfach mal auch kurze Wege zu haben, um einfach mal schneller auch Dinge absprechen zu können.
Was ja auch bedeutet, dass vielleicht bei diesem netten Anruf, dem kurzen kleinen Dienstweg, der Richter dann sagt, nee, das machen wir jetzt nicht.
Natürlich, ja, das kommt auch vor.
Das sagt Daniel Nutz, mit dabei Corinna Richtsteiner von der Caritas in Lindau. Und jetzt wieder ein bisschen Musik. Also wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir in Deutschland leben mit einem sehr, sehr guten Sozialsystem, das dafür sorgt, dass Menschen, die nicht mehr für sich selbst sorgen können, dann auch versorgt werden und dass andere die richtigen Entscheidungen treffen. Ungeachtet dessen geht es aber hier möglicherweise auch um eine Personalsituation, um Personalentscheidungen. Das Thema Betreuung heute Vormittag bei Radio Allgäu, unser Thema im Sonntag, gemeinsam mit der Caritas in Lindau, stellvertretend hier Daniel Nutz und Corinna Richtsteiner. Herr Nutz, gibt es im Momentan nach Ihrer Erfahrung durchaus auch eine gewisse Überlastung von Berufsbetreuern und auch von Betreuungsgerichten?
Die Überlastung gibt es auf jeden Fall. Diese Überlastung gibt es eigentlich schon seit vielen Jahren. Sowohl die Gerichte sind mit ihren Fallzahlen sehr belastet und auch Berufsbetreuer, wobei Berufsbetreuer eben freiberufliche Betreuer auch gewisse Fallzahlen einfach auch führen müssen, um überleben zu können auch. Weil die Vergütung, die berufliche Betreuer erhalten, die ist jetzt auch seit etlichen Jahren nicht mehr erhöht worden. Da gibt es ja bestimmte Fallpauschalen, die stehen im Gesetz drin, was die Betreuer abrechnen können. Und wenn die mehrere Jahre nicht erhöht werden, aber die Kosten und die Inflation steigen, dann wird es für berufliche Betreuer auch schwierig irgendwann.
Ja. Kritische Frage, liegt eigentlich nicht hier drin auch schon der Fehler im System, dass dadurch vielleicht, weil er auf diese Fallzahlen kommen muss, damit er entsprechendes Geld bekommt, dass dadurch auch die Betreuung eben seiner Schäfchen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, damit nicht mehr gewährleistet ist?
Das ist eine große Gefahr und es ist Aufgabe der Politik, dagegen zu steuern. Mittlerweile müssen berufliche Betreuer auch ihre Fallzahlen einmal jährlich bekannt geben gegenüber der Betreuungsstelle, dass man da auch einen gewissen Überblick hat, wer führt wie viele Betreuungen und dass da eben dann auch unter Umständen dagegen gesteuert werden kann, wenn man sieht, oder kann das überhaupt noch funktionieren, wenn derjenige so viele Betreuungen führt. Aber das ist auf jeden Fall ein immanentes Problem, das auch schon jahrelang eigentlich besteht, kann man sagen. Ja.
Besteht dieses Personalproblem auch bei den Betreuungsgerichten, dass es zu wenig Richter gibt?
Ja, vor allem Rechtspfleger sind sehr überlastet. Also die Hauptarbeit in den Entscheidungen in der rechtlichen Betreuung machen die Rechtspfleger. Die Richter sind eigentlich nur dann im Spiel, wenn eine Betreuung neu eingerichtet wird oder der Aufgabenkreis erhöht wird oder die Betreuung beendet wird. Alles andere, was dann so das Tagesgeschäft ist, zum Beispiel die Prüfung der Berichte der Betreuer, die müssen ja einmal im Jahr einen Bericht erstellen über die Entwicklung des betroffenen Menschen. Die müssen auch Rechnung legen über die Verwendung des Vermögens, der Gelder der betreuten Person. und auch andere Entscheidungen treffen. Da machen die Hauptlast die Rechtspflege und die klagen auch über sehr hohe Belastungen auf jeden Fall. Ja.
Ist das mit dieser Berichtspflicht einmal im Jahr, ist das ausreichend?
Ich denke schon, dass es ausreichend ist. Also die Berichte sind auch recht detailliert, die man da machen muss. Also da wird schon sehr viel abgefragt und die werden eigentlich auch immer umfangreicher. Ich denke, dass es ausreichend ist, einmal im Jahr so einen Bericht zu machen.
Sagt Daniel Nutz, gemeinsam mit Corinna Rechtsteiner von der Caritas in Lindau zum Thema Betreuung an diesem Sonntagvormittag hier bei Radio Allgäu im Sonntag Geld. Herr Notz, das weckt Begehrlichkeiten, vor allen Dingen, wenn die Betreuer dann auch über das Vermögen, wie wir von der Frau Rechtsteiner gehört haben, dann überwachen müssen. Es gibt immer wieder Fälle in der Vergangenheit, immer wieder, wo gerade auch die amtlichen Betreuer in der Kritik stehen, dann die Kinder melden sich dann, mit dem Geld würde was nicht stimmen. Wer überwacht die Betreuer? Wer überwacht die?
Die Betreuer werden vom Gericht überwacht. Die Betreuer müssen einmal im Jahr dem Gericht gegenüber Rechnung legen über die Verwendung der Gelder des Betreuten und es wird dann auch unter Vorlage von Belegen überprüft.
Bekommt das Ganze ein bisschen Geschmäckle, wenn man dann auch plötzlich liest, dass der Betreuer als Erbe eingesetzt wurde?
Das bekommt auf jeden Fall ein Geschmäckle und das ist auch durch die letzte Reform reglementiert worden, dass ein Betreuer in der Regel nicht Erbe sein darf des betreuten Menschen. Also wenn ein Betreuer zum Erbe eingesetzt wird für eine betreute Person, ein Berufsbetreuer beispielsweise, dann kann der seine Zulassung verlieren. Also der darf ein Erbe nicht annehmen.
Wurde das 2023 erst geändert?
2023 wurde das tatsächlich auch ins Gesetz aufgenommen. Ja.
Hat relativ lange gedauert, bis die Politik da reagiert hat und hat dem einen Riegel vorgeschoben, dass man diese Entscheidung dann 2023 dahingehend, wie Sie gerade geschildert haben, getroffen hat. Liegt also schon eben daran, dass es schwarze Schafe gab.
Die Reform hat eigentlich eher den Hintergrund, dass Deutschland eben verpflichtet war, aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention die Gesetze anzupassen und auch den Willen und freien Wunsch der betroffenen behinderten Menschen eben zu stärken. Also eigentlich erfolgte die Reform eben aus Verpflichtung auch gegenüber der UN-Behindertenrechtskonvention.
Jetzt hat der Daniel Nutz von der Caritas sehr viel geredet. Zum letzten Take nach der Musik wollen wir dann nochmal auch zu seiner Kollegin, der Corinna Rechtsteiner von der Caritas in Lindau zum Thema Betreuung rübergehen. Vielleicht erzählen Sie uns ohne Namensnennung kleine Geschichten aus dem Alltag, die Sie dann dort erlebt haben. Könnte mir vorstellen, das ist ja auch nicht nur jetzt so eine juristische, pflegerische, das ist eine menschliche Geschichte, die sich da abspielt. Ja, bis gleich. Das ist der letzte Teil vor den 12 Uhr Nachrichten. Sonntag, an diesem Sonntag, das Thema Betreuung, unser Thema. Nachdem wir ja schon so viele Themen durchgegangen sind, zum Schluss wollen wir darauf eingehen, auf die Geschichten. Gibt es Geschichten von Menschen, deren Leben durch eine Betreuung positiv verändert wurde? Corinna Rechtsteiner zu Gast von der Caritas und Daniel Nutz, der jetzt ein bisschen in den Hintergrund rückt. Jetzt kommt Frau Rechtsteiner mehr in den Vordergrund. Ich habe das jetzt ganz bewusst mit dem Begriff positiv einmal besetzt. Also erzählen Sie ein bisschen was.
Also natürlich gibt es positive Fälle. Einmal hatten wir einen Fall beispielsweise, die betreute Person lebte im Rollstuhl in der Obdachlosenunterkunft. Und normalerweise ist die Obdachlosenunterkunft nicht für Rollstuhl und so weiter gemacht. Durch die Betreuung konnte der oder die Betreute dann in ein Heim ziehen und es geht einfach deutlich besser so. Er konnte teilweise nicht mehr aufs Klo gehen oder sich außerhalb vom Zimmer bewegen, weil er einfach nirgendwo mit dem Rollstuhl durchkam. Und das sind natürlich schon positive Fälle, auch für uns, wo wir uns dann freuen, okay, wir konnten einfach helfen auch.
Genau. Was wir ja im Fernsehen vor allen Dingen dann sehen, diese Betreuung in dem Sinne, dass man die Semmel schmiert, dass man den Kaffee kocht, viel weiter geht, auch wäscht zum Beispiel, auch das gehört auch dazu, den Hintern abputzt zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die Menschen setzen sich damit ungern auseinander, aber es gehört vielleicht in extremen Fällen, gehört es ganz einfach dann dazu. Zwischen den Zeilen aber, Frau Rechtsteiner, ist da doch auch in vielen Fällen sehr viel Emotionales. Da muss da vom Betreuer auch was rüberkommen. Das heißt, da ist auch Empathie. Ist das ein wichtiges Wort, gerade wenn es um die Betreuung geht?
Sehr wichtig. Ohne Empathie und Beziehungsarbeit findet auch keine Hilfe zur Selbsthilfe statt. Nachdem arbeiten wir ja auch. Wir wollen den Betroffenen helfen, dass er oder sie sich irgendwann wieder selbst helfen können und ihr Leben selbst regeln können. Und das geht nur mit Vertrauen und Beziehung und Empathie. Und das Wichtigste ist eben, wie gesagt, das Vertrauen aufzubauen. Und das können wir einfach machen, indem wir regelmäßige Kontakte zu den Betreuten aufnehmen und viel sprechen und auch einfach mal zuhören.
Bleiben wir doch bei den Gefühlen, wenn dann jemand schon jahrelang eine bestimmte Person dann betreut hat und dieser Betreuer, der fällt aber aus, egal aus welchen Gründen, kann ja sein, dass sich jemand auch beruflich anders orientiert, dann kommt plötzlich ein neuer Betreuer. Was stellen Sie dann bei diesen Menschen fest?
Ich habe erst letztes Jahr angefangen und hatte sehr viele neue Betreuer, also war der neue Betreuer für sehr viele Menschen. Ich habe die betreuten Personen relativ offen wahrgenommen. Sie waren offen für mich als neue Betreuerin. Es gab aber natürlich auch einige, die gesagt haben, okay, der alte Betreuer soll bitte noch ein, zwei Mal mitkommen, dass einfach ein bisschen Vertrauen aufgebaut werden kann. Und ich habe es auch einfach gemerkt, es ist ganz wichtig, ganz am Anfang viele Kontakte zu den Betreuten zu haben.
Wer ist denn besser zu betreuen? Eine Frau oder ein Mann?
Das kann man gar nicht sagen. Das kommt je nach Problemlage drauf an.
Oder trauen Sie sich jetzt nicht, eine Position einzunehmen? Der Herr Notz, der lacht so verschmitzt jetzt. Nein, das muss nicht sein. Dann frage ich auf der anderen Seite, wer sind denn die besseren Betreuer, die Frauen oder die Männer?
Dazu gebe ich auch keine Information.
Da wollen Sie sich jetzt beide nicht drauf einlassen, auf dieses Thema dann. Zu Ihnen beiden die Frage. Betreuung kann ja schon relativ früh. Wir verbinden ja mit diesem Begriff Betreuung immer etwa ältere Menschen. Wollen wir jetzt nicht festlegen, wann das anfängt. Es gibt ja auch junge Menschen, die betreut werden müssen.
Ja, auf jeden Fall. Also junge Menschen, die betreut werden müssen, zum Beispiel geistig behinderte Menschen, ne, auch im jüngeren Alter natürlich, oder junge Menschen, die aufgrund eines Unfalls, zum Beispiel Schädel-Hirn-Trauma erleiden und dann Hilfe benötigen, das kommt in jedem Alter vor, oder auch psychische Erkrankungen und was auch ein großes Thema ist, Suchterkrankungen auch von jüngeren.
Schlimmes Thema, diese Suchterkrankung. Frau Rechtsteiner, zu Ihnen rüber noch einmal. Wenn das Ehepaar zusammenlebt, aber nur eine Person muss betreut werden und Sie kommen dann dort rein, ist es dann manchmal schwierig, weil der in Anführungsstrichen gesunde Ehepartner dann Vorschriften machen will?
Also es gibt schwierige natürlich Momente, und aber auch echt gute, muss man sagen. Es kommt je nach Angehöriger drauf an. Erstmal ist es wichtig, ob der Betreute überhaupt möchte, dass wir auch Kontakt zu dem Ehepartner aufnehmen und auch ihn informieren. Oftmals ist es auch so, dass die schon ganz lange oder ganz viele Jahre in der Rolle auch drin waren und den Partner versorgt haben. Und genau, das ist dann natürlich dann schon die Schwierigkeit. Aber man muss dazu sagen, dass es auch eine große Entlastung einfach für den Ehepartner ist, wenn es eine gesetzliche Betreuung gibt.
Dann kommt man schon ganz gut klar. Also das ist ein Arrangement, was man treffen muss am Ende.
Genau, ja.
Die Schlussfrage, Herr Notz, was gibt Ihnen das Thema Betreuung, die Arbeit für die Betreuung, innerhalb der Betreuung, mit all dem, was es betrifft?
Es ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Man wird immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Die Arbeit mit den Menschen macht aber auch Spaß. Es kommt auch zurück, wenn die Menschen merken, sie sind zum Beispiel am Anfang eher skeptisch, was kommt da auf sie zu, aber sie merken dann, oh, das hilft mir weiter und ich kann mein Leben wieder in irgendwelche Bahnen lenken, die mir taugen. Und dann kommt da auch das zurück und man freut sich, diesen Menschen helfen zu können.
Und Frau Rechtsteiner, bei Ihnen?
Ich finde es einfach schön, wenn wir für andere Menschen für die Rechte einstehen können und man sieht es einfach, was es mit den Betreuten macht. Es gibt echt schöne Momente auch auf der Arbeit, wenn man in die Gesichter sieht und denkt, okay, da haben wir jetzt echt was Gutes bewirken können zusammen. Genau.
Dann sage ich vielen Dank an diesem Sonntagvormittag bei Radio Allgäu-Hit im Sonntag meinen Gästen Daniel Notz und Corinna Rechtsteiner von der Caritas in Lindau. Vielen herzlichen Dank, die mit viel Überzeugung, das habe ich hier gemerkt, an den Wortbeiträgen bei diesem Thema mit dabei sind. Danke Ihnen, alles, alles Gute.
Wir danken auch, sehr gerne.
Wir danken auch.
Das war der Sonntag mit Norbert Kolz. In einer Woche die nächste Ausgabe. Und in einer Woche, das kann ich Ihnen an dieser Stelle schon sagen, haben wir unsere erste Live-Sendung aus dem Rundfunkhaus in Kempten. Dann geht es um die Bundestagswahl mit sehr, sehr interessanten Gästen aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft und auch aus der Politik. Es gibt zwei Sendungen, am 16. dann noch einmal. Aber zunächst in einer Woche freue ich mich dann auf die erste Live-Sendung. Bis dahin, schönen Sonntag.